In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 21. September 2017, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Polizisten ein. In dem Fall des in Emmendingen von der Polizei erschossenen psychisch kranken Mannes wurde vergangene Woche das Ermittlungsverfahren gegen den Schützen eingestellt. Die Staatsanwaltschaft stellte fest, es müsse sich um Notwehr gehandelt haben, denn der Mann habe eine unmittelbare Gefahr dargestellt. Das sah unter anderem der Reha-Verein anders. Vielmehr habe die Polizei völlig unverhältnismäßig auf die Situation reagiert. Radio Dreieckland hat sich mit dem Anwalt der Nebenklage Jens Jansen über die Einstellung und neue Erkenntnisse aus den Ermittlungen gesprochen. Climate Games Basel, Aktionstage gegen den Klimawandel vom 25. bis 30. September. In Basel findet dieses Jahr zum ersten Mal die Climate Games statt. Dabei werden spielerisch verschiedene Aktionen auf den Straßen umgesetzt, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Um sich auf die Aktionen vorzubereiten, gibt es vom 25. September an ein Klimacamp, welches zum einen legale Beratung und Aktionstrainings, aber auch thematische Inputs von Gruppen wie zum Beispiel Robin Wood anbietet. Kehrtwende in der Anklage gegen den Friedensaktivisten Hermann Theisen. Das Amtsgericht Oberndorf hat die Gerichtsverhandlungen gegen den Friedensaktivisten Hermann Theisen, Hirschberg, wegen der Verteilung von Heckler und Koch Aufrufen zum Whistleblowing aufgehoben. Radio Dreieckland sprach mit Hermann Theisen. Zunächst zu den Nachrichten. Mitarbeiter nach Rassismusskandal entlassen. Das Mannheimer Unternehmen Rhein-Neckar-Verkehr hat Konsequenzen gezogen und zwei Mitarbeiter entlassen, nachdem diese bei rechtsextremen Gesten und menschenverachtenden Äußerungen gefilmt worden waren. Gleichzeitig räumte das Unternehmen Rhein-Neckar-Verkehr Versäumnisse ein. So hätten sich mit den Jahren im Unternehmen Strukturen entwickeln können, welche ein solches politisches Fehlverhalten ermöglicht hätten. Bei drei weiteren Mitarbeitern gab es einen Aufhebungsvertrag. Die Aufnahmen mit den rechtsextremen Gesten und menschenverachtenden Äußerungen waren ins Internet gestellt worden und hatten den Skandal losgetreten. Insektensterben kommt langsam in der Politik an. In den vergangenen Jahren wurde ein großer Verlust an Insekten beobachtet. Die Ursachen liegen in der intensiven Landwirtschaft. Erst vor wenigen Wochen beschrieb das Bundesumweltministerium noch einmal die Dynamik dieses Phänomens. Zahlreiche Studien belegten den massiven Rückgang der 33.000 Arten in Deutschland. Bis 2018 sollen weitere Studien vorliegen. Solange möchte Baden-Württemberg nicht warten. Der Grüne Kretschmann, als studierter Biologe mit dem Problem besonders vertraut, hat kürzlich die Landesminister Franz Untersteller, Umwelt und Peter Haug, Landwirtschaft und Forsten gebeten, bis Ende Oktober ein Konzept gegen das Artensterben auf Landesebene zu entwickeln. Die Fachminister zeigen sich zuversichtlich, dass es auch mit ihren begrenzten Instrumenten gelingt, etwas für die Artenvielfalt zu tun. Dabei geht es nicht nur ums Geld, sondern auch darum, Landwirte, Verwaltung und Öffentlichkeit für das Thema Artenvielfalt zu sensibilisieren, betonte Untersteller. So gäbe es bereits heute bei den Agrarbehörden die Möglichkeit zur Biodiversitätsberatung. Doch die kennt niemand. Dauerhafte Ernteausfälle zwingen das Land zum Umdenken. Staatsgelder für klimabedingte Ernteausfälle reichen nicht mehr aus. So werden die Bauern bundesweit mit 330 Millionen Euro Verteilung auf 7 Jahre unterstützt. Andere EU-Mitgliedstaaten geben innerhalb solcher 7-Jahres-Zeiträume über 1 Milliarde aus. 2013 waren sich Experten noch einig, dass das Klima in Deutschland weitgehend stabil bleiben wird und die Landwirtschaft keine Probleme bekommt. Angesichts des aktuellen Schadensereignisses wird die Situation neu bewertet. Damals sprach sich die Politik gegen staatliche Subventionierung von Versicherungsprämien für alle landwirtschaftlichen Betriebe aus. Ihr teurer Irrtum. Peter Haug, Landwirtschaftsminister in Baden-Württemberg, will die von den Frostnächten im April 2017 betroffenen Bauern mit 40 Millionen Euro entschädigen. In Zukunft geht es aber um ganz andere Beträge. In einem Antrag der Grünen wurde der Minister gebeten, festzustellen, inwiefern Möglichkeiten bestehen, Landwirte künftig durch die Subventionierung von Versicherungen und anderen Möglichkeiten der Risiko- und Schadensminimierung bei wetterbedingten Schadensereignissen zu helfen. Würde Deutschland der die EU-üblichen 50% der Versicherungsschutzes übernehmen, käme dabei eine Summe von bis zu 500 Millionen Euro in 7 Jahren zusammen, wird in Ministeriumskreisen gerechnet. Landwirtschaftsminister Haug hat bereits in Berlin angeklopft, um nach mehr Geld für den Schutz der Landwirtschaft zu fragen. Die FDP will neben der Finanzierung von Versicherungen auch eine steuerbefreite Risikoausgleichsrücklage ins Gespräch bringen. Das hieße, dass der Fiskus die Sparstrümpfe der Bauern in Ruhe lässt, sofern deren Inhalt genutzt wird, um Ernteausfälle auszugleichen. Weiter könnte auch der Steuersatz für Versicherungen von Landwirten von 19% auf nahezu null gesenkt werden, als Hilfe zur Selbsthilfe, findet die FDP. Prognosen des Landwirtschaftsministeriums Baden-Württemberg sagen voraus, dass Landwirte, Obstbauern und Winzer zunehmend unter Extremwetterereignissen infolge des Klimawandels leiden werden. Der nationale Klimareport des Deutschen Wetterdienstes 2016 spricht von einem ungebrochenen Trend der Erwärmung in Deutschland. Mehr Extremwetter, heiße Wettertage bei mehr Niederschlag und mehr Spätfrost, wie er die Landwirtschaft in diesem April kalt erwischt hat. S21-Verfahren gegen Bahnspitze dauert an. Das laufende Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Berlin gegen 5 amtierende und frühere Topmanager der Deutschen Bahn AG wegen Verdachts der Untreue beim Weiterbau von Stuttgart 21 läuft noch. Nicht mit einer schnellen Entscheidung ist zu rechnen, ob es zur Einstellung oder Anklage kommt. Es wird weiter geprüft. Die Hoffnungen der Deutschen Bahn AG auf eine rasche Einstellung der Ermittlungen wie in früheren Fällen erfüllten sich damit nicht. Die Staatsanwaltschaft hat zumindest einen Anfangsverdacht und hat ein förmliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen wurden durch 2 detaillierte Strafanzeigen des Rechtsanwaltes Eisenhardt von Leuper sowie des ehemaligen Richters Dieter Reicherter ausgelöst. Die beiden Juristen werfen Bahnchef Richard Lutz und seinem Vize Ronald Profalla fortgesetzte gemeinschaftliche Untreue vor. Zuvor hatten die S21-Kritiker im Februar eine umfangreiche Strafanzeige mit 30 Anlagen gegen das frühere DB-Führungsduo Rüdiger Grube und Volker Käfer sowie den amtierenden Aufsichtsratschefs Urs Helmut Felcht erstattet. Beide Verfahren wurden laut Staatsanwaltschaft inzwischen verbunden.
Am 4. Mai wurde ein 61-jähriger Mann in einer Emmendinger Reha-Einrichtung von einem Polizisten erschossen. Den Schüssen vorausgegangen war eine, so wurde es von Seiten der Polizei dargestellt, Bedrohungssituation. Der psychisch kranke Mann hatte lautstark mit anderen BewohnerInnen der Einrichtung gestritten, weshalb die Polizei überhaupt erst gerufen wurde. Bei deren Eintreffen saß der Verstorbene am Küchentisch mit einem Messer in der Hand, hatte sich aber bereits wieder beruhigt. Der Aufforderung, das Messer wegzulegen, folgten der Einsatz von Pfefferspray und schließlich die 3 tödlichen Schüsse. Der Fall wurde damals breit diskutiert, weil er ein Beispiel war für den oft völlig übereilten und schlecht geschulten Umgang der Polizei mit psychisch kranken und aggressiven Menschen. Auch der Reha-Verein erhob im Nachhinein schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Vergangene Woche hat die Staatsanwaltschaft dem Polizisten, der geschossen hatte, zugestanden, in Notwehr gehandelt zu haben und deshalb das Verfahren eingestellt. Es habe sich um eine Gefahrensituation gehandelt, in der Einsatz der Waffe rechtmäßig gewesen sei. Am Telefon ist jetzt der Freiburger Rechtsanwalt Jens Jansen, der als Nebenklagevertreter dem Bruder des Erschossenen vertritt. Guten Morgen.
Ja, auch guten Morgen.
Herr Jansen, zunächst einmal, was steht denn genau in der Begründung der Staatsanwaltschaft?
Also, Sie haben es so schön anmoderiert, dass ich ja fast gar nichts mehr sagen muss. Es ist so, dass die Staatsanwaltschaft die Einstellungsverfahrens damit begründet, dass die beiden Polizeibeamten in Notwehr gehandelt hätten, also sich eines Angriffs versehen hätten und aus dem nur noch rausgekommen wären. Ich formuliere das jetzt ein bisschen unjuristisch, indem man dann zur Waffe greift, mit welchem Ergebnis auch immer.
Reichen denn Ihrer Meinung nach die Beweise, die vorgelegt wurden, für diese Feststellung einer Notwehrsituation aus und wurden sie richtig bewertet?
Richtig bewertet ist eine juristische Frage. Da muss man Folgendes zunächst mal zu wissen. Es gibt in Deutschland ein sehr extensives Notwehrrecht. Das heißt, die Gerichte billigen potenziell an oder tatsächlich Angegriffenen ein sehr weitgehendes Recht zu, sich zu wehren. Und es gibt nur in bestimmten Ausnahmesituationen die Situation, dass ein jeweils Beschuldigter, also derjenige, der tötet, verletzt oder sonst was, in vermeintlicher oder tatsächlicher Notwehr sich nicht darauf berufen kann. Und die Frage ist, ob das so ein Fall ist.
Kann denn oder wird dafür ausgebildete, trainierte und bewaffnete PolizistInnen denn in einem gewissen Rahmen auch ein anderer Maßstab an das Konzept Notwehr angelegt? In diesem Fall wurden ja auch 3 Schüsse abgegeben und nicht beispielsweise nur einer oder zunächst ein Warnschuss oder sowas in der Art?
Naja, man muss sich zunächst mal die Ausgangssituation anschauen. Die Ausgangssituation ist die, eine Einrichtung, in der psychisch Kranke untergebracht werden, ruft die Polizei um Hilfe, warum auch immer. Und ob das im Einzelfall eine unheimlich gute Idee war, ist eine andere Frage. Oder ob die nicht geschult sein sollten, die Dinge selber besser in den Griff zu kriegen, ruft jedenfalls die Polizei unter Hinweis darauf, dass es sich um einen psychisch Kranken handelt. Polizei geht mit gezogener Waffe dahin, gezogener Waffe, möglicherweise gezogenem Schlagstock, die Lage eskaliert und man schießt. Und dann wird die Frage sein, oder die rechtlich nicht ganz unspannende Frage, wird sein, kann man sich einem Menschen, von dem man weiß, dass er auf eine Drohung mit der Waffe unter Hinweis Messer weg, dass der anders reagiert oder vermuten kann aufgrund seiner psychischen Erkrankung, kann man mit dem genauso umgehen wie jemand, der das versteht. Und da gibt es Maßstäbe in der Rechtsprechung, in der man zum Beispiel bei erkennbar Betrunkenen eine Ausweichpflicht hat. Und ich sehe es so, dass die Beamten im vorliegenden Falle hätten deeskalieren müssen, also sozusagen auch vom Gesetz her aufgerufen werden zu deeskalieren und nicht zu eskalieren. Die haben das Gegenteil gemacht, sind reingegangen, haben gebrüllt, haben gehofft, versucht, vermutet, dass das Brüllen ankommt, Messer weg auf den Boden legen und sonst was, haben die Leute aus dem Raum, die da noch drin waren, andere psychisch Kranke und Helfer aus dem Raum geschickt. Dann kommt es zu einer Eskalation, bei der niemand mit dabei war. Und dann passiert noch etwas Besonderes, nämlich es werden aus nächster Nähe 3 Schüsse in den Ober- oder in Richtung des Oberkörpers abgegeben, die sofort tödlich sind oder von denen 2 von denen absolut tödlich sind. Das ist der Stand des Verfahrens und jetzt muss man einfach schauen, was passiert. Ne? Also wenn ich es nochmal zusammenfasse, dann gibt es in diesem Verfahren 2 Fragen. Erste Frage ist, darf die Polizei, kann man überhaupt von der Notwehrlage ausgehen? Zweite Frage ist, selbst wenn man es könnte, dürfen ausgebildete Polizisten, die ja nun schießen gelernt haben oder schießen gelernt haben dürften, dürfen die in Richtung des Oberkörpers schießen, im Wissen, dass diese Schüsse tödlich sind, obwohl es eine Handlungsalternative gegeben hätte, nämlich die Waffe auf den Boden zu richten.
Sie haben das jetzt auch gerade schon als Besonderheit bezeichnet, dass es 3 Schüsse in Richtung des Oberkörpers sind. Nun Polizist, der geschossen hat, ja auch noch relativ jung gewesen. Wurde das vom Gericht in irgendeiner Form auch bewertet oder für diese Einstellung jetzt herangezogen?
Also, wenn man die Akte liest, und damit hat sich die Staatsanwaltschaft nicht auseinandergesetzt, wenn man die Akte liest, kommt noch ein ganz anderes, erschreckendes Detail zutage. Das ist so, dass der, nennen wir ihn Todesschütze, dass der Todesschütze zwar bei der Polizei gerade in Ausbildung war, aber Soldat war, 10 Jahre lang Soldat war, Feldjäger, gut geschult. Die Maßstäbe, die an der Ausbildung oder die bei der Bundeswehr sind, in Einheiten, in denen sich der Beschuldigte bewegt hat, sind natürlich andere. Die lernen dort, müssen dort wahrscheinlich auch lernen, shoot to kill. Also da kommt es nicht so sehr darauf an, das Opfer zu verschonen, sondern das Opfer einfach oder sozusagen das Gegenüber auf irgendeine Art und Weise auszuschalten. Das heißt, eigentlich sind in diesem Verfahren militärische Maßstäbe angelegt worden an einen polizeilichen Eingriff und das passt irgendwie nicht zusammen.
Sie haben auch gesagt, jetzt müsste man schauen, was noch kommt. Wie sieht denn, gibt es denn einen weiteren Rechtsweg und wenn ja, wie sieht der aus?
Also im Moment ist es so, dass die Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft anhängig ist. Da wird man schauen müssen. Also es ist allgemein so, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber es ist allgemein so, dass es natürlich ein sozusagen systemisches Problem gibt. Das systemische Problem ist, dass Polizei und Staatsanwaltschaft eng zusammenarbeiten und man allgemein sagen kann, bei der Staatsanwaltschaft ist sicherlich mehr Verständnis für die Lage von Polizeibeamten, die man dort gut kennt. Man muss umgekehrt sagen, dass es nicht so ist wie früher, noch vor 20 Jahren, dass man automatisch gesagt hat, die Staatsanwaltschaft schützt die Polizei. Aber ich sag mal, es gibt eine gewisse berufliche Nähe, das ist ja der erste Punkt. Wenn man sich die berufliche Nähe anschaut und sich die Rechtsprechung anschaut, und wird sich zeigen, ob die Generalstaatsanwaltschaft das Verfahren unserer Argumentation folgt oder derjenigen der Staatsanwaltschaft Freiburg. Und dann muss man schauen, was passiert. Ich wage da keine Prognose. Ich habe selber eine innere Überzeugung von dem Verfahren. Und das ist die, dass es so nicht geht, dass man mit psychisch Kranken so nicht umgehen darf. Ja, und darüber werden am Schluss wahrscheinlich die Gerichte zu befinden haben.
Das sagt Jens Jansen, der als Anwalt den Bruder des erschossenen Mannes in der Emmendinger Reha-Einrichtung vertritt. Vielen Dank für das Interview. Jo,
schönen Tag, ne? Tschüss.
Tschüss.
Die Idee ist, dass es dann 2 Tage Aktionen rund ums Klima gibt in ganz Basel. Und unter Aktionen verstehen wir von Demonstrationen über Straßentheater, über Blockaden, über das, was den Leuten einfällt. Und die Idee ist auch, dass wir von den Games nicht alles organisieren, sondern dass Bezugsgruppen und Menschen hinkommen und sich selber überlegen, was sie an diesen 2 Tagen in Basel machen wollen, und wir stecken nur den Rahmen ab.
Eure Aktionen sind also vielfältig und kreativ, aber sie können dann auch eine Form von zivilem Ungehorsam annehmen, also zum Beispiel bei Blockaden. Weshalb nimmt denn euer Protest diese Form an und an wen richten sich die Aktionen?
Genau, es ist die Entscheidung von jedem Einzelnen, was er an diesem Tag genau tut. Wir haben natürlich einen Aktionskonsens drin, aber ziviler Ungehorsam ist klar eingeschlossen in diesem Aktionskonsens. Und das hat folgenden Grund. Ich glaube, da hat jeder ein bisschen andere Gründe. Für mich ist der Grund ganz klar, die Zeit ist abgelaufen. Wir haben 40 Jahre lang gewartet, die Regierungen wissen schon sehr lange, dass es Klimawandel geben wird. Das ist nicht ein großes Geheimnis. Und es ist nichts passiert. Wir müssen andere Dinge tun. Und wir müssen ganz klar machen, dass dieses Problem nicht einfach weggehen wird. Und dass die Regierung das Problem nicht angeht. Und dass es eine Lösung von unten braucht. Und auch eine radikale Lösung von unten.
Du hast gerade den Aktionskonsens angesprochen. Magst du den kurz vorstellen?
Also der Aktionskonsens ist eigentlich sehr kurz gehalten. Es besteht aus 3 Punkten, die ich jetzt auch einfach mal vorlese und nachher noch kurz was dazu sage. Wir werden keine physische Gewalt an Lebewesen anwenden. Wir respektieren die Grenzen der Teammitglieder. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. Ich glaube, die Punkte sind sehr selbsterklärend. Was immer so eine Frage ist, ist Security-Personen und Personen, die uns aufhalten wollen. Und für uns ist klar, wir wollen das Ganze spielerisch angehen. Für uns heißen die Personen, die uns aufhalten wollen von unseren Aktionen, das Team Blau. Und es kann sein, dass die uns aufhalten wollen, aber sie sind nicht unser Ziel. Wir wollen unsere Aktionen machen und können dann mit dem Team Blau zusammenstoßen. Aber vor allem die Idee ist, dass man über sie wegkommt, dass man irgendwo anders hingeht und dass man sich nicht von ihnen aufhalten lässt.
Am 25. September findet ja das Klimacamp als Vorbereitung für die Climate Games statt. Was wird denn an diesem Camp passieren und angeboten?
Das Camp hat ein Programm, ein spannendes Programm meiner Meinung nach. Wir haben ganz spannende Leute eingeladen. Ich finde es beispielsweise sehr spannend, dass wir Robin Wood einladen konnten. Das sind Leute, die schon ewig lange Aktivisten waren und Aktionen gemacht haben gegen Kastortransport und Kohlekraftwerke. Und es wird sehr spannend werden, mit ihnen zu diskutieren. Wir werden aber auch ein bisschen andere internationale Gäste haben, noch Leute aus Frankreich. Natürlich überhaupt diese Form von zivilem Ungehorsam wurde in der Schweiz noch nicht ausprobiert, und es wird auch spannend, wie Leute darauf reagieren, was passieren wird auf diesem Camp. mit Aktionstrainings und Spielvorbereitungen und Workshops zur juristischen Sicherheit auch. Dann haben wir auch Leute, die aus Lausanne kommen und erzählen über Fracking-Geschichten und ihren Kampf gegen Fracking. Rohstoffhandel ist in der Schweiz ein sehr wichtiges Thema. Schweiz ist einer der Umschlagplätze für Rohstoff, also ein breites Programm mit aktivistischen, aber auch theoretischen, inhaltlichen Diskussionen.
Du hast gerade erzählt, dass es in der Schweiz solche Formen von Protesten noch nicht wirklich gab. Und wenn man sich jetzt die Mainstream-Medien anschaut in der Schweiz, dann scheinen die alle ein bisschen irritiert zu sein, dass zum Beispiel der Ort vom Camp erstmal geheim gehalten wurde. Wie schätzt ihr das ein, wie das ankommen wird?
Ja, das wissen wir nicht. Das ist immer so, wenn man was Neues macht. Wir wissen nicht alles. Wir können uns nur gut vorbereiten und ich glaube, das haben wir uns. Wir haben auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Also wir denken in viele Richtungen momentan und ich glaube, das wird gut werden.
Und dann noch zum Abschluss die Frage, weshalb denn in Basel und weshalb denn jetzt?
Ja, also eben, ich glaube, die Klimakatastrophe betrifft uns alle. Das heißt, für mich wäre eher die Frage, warum nicht in Basel? Es ist nicht mehr die Zeit, um da zu sitzen und zu warten, bis irgendeine Konferenz zu einem kommt, die man dagegen protestieren kann, sondern die Zeit tut wirklich Not. Von dem her ist es logisch, dass man das auch in Basel machen kann, dass es auch in Basel eine Bewegung von unten braucht, die klar darauf aufmerksam macht, dass wir so nicht weiterleben können. Es gibt aber schon noch ein paar Gründe für Basel. Basel ist beispielsweise ein großer Importeur für das ganze Mineralöl, das in die Schweiz kommt, aber natürlich auch die Banken, die in Basel ansässig sind, die Credit Suisse mit einer großen Filiale hier, die sehr groß mitverantwortlich war beim Bau dieser Dapple-Pipeline in den USA, gegen die es Proteste gegeben hat.
Gestern ist eine Einmeldung reingekommen, und zwar eine überraschende Kehrtwendung im Strafverfahren wegen der Verteilung von Heckler und Koch Aufrufe zum Whistleblowing. Und ich habe dann gedacht, okay, gut, schaue ich mal nach, was da genaue Sache ist. Aber im Grunde genommen ist das für Hermann Theisen eine alte Geschichte. Das heißt, da geht's immer raus und runter. Zuerst mal herzlich gegrüßt.
Ja, hallo.
Um was geht's denn bei diesem Whistleblowing? Das heißt, ich habe ein bisschen recherchiert und das ist ja nicht der erste Fall, den Sie hier durchzustehen haben.
Naja, Sie haben das ja schön gesagt, rauf und runter, und so ist es auch. Ich habe mich gestern auch, war einfach sehr überrascht, weil trotz einiger Prozesserfahrung habe ich so etwas noch nie erlebt, dass also ein Tag vor der Gerichtsverhandlung plötzlich die Klage wegfällt, weil die Staatsanwaltschaft sagt, wir haben uns das jetzt anders überlegt, Herr Theisen, das ist doch nicht strafbar. Hat mich also sehr erstaunt und ich bin immer noch auch einen Tag später jetzt etwas erstaunt darüber, versuche das auch so zu verstehen und habe eine ganz persönliche Bewertung dazu, dass ich einfach denke, dass die Staatsanwaltschaft einfach nicht wollte, dass jetzt öffentlich über diese Heckler und Koch Aufrufe zum Whistleblowing entschieden werden sollte, weil da halt einfach man davon ausgegangen ist, dass da einfach das natürlich auch in die Öffentlichkeit kommt. Und ich sehe das schon so, dass einfach die Anklagebehörde da etwas kalte Füße bekommen hat.
Zu was haben Sie denn ganz konkret aufgerufen? Sie sind ja häufiger bei Aktionen für den Frieden dabei.
In dem konkreten Fall habe ich eben Flugblätter wiederholt am Werkstor von Heckler und Koch verteilt und habe die Mitarbeiter der Waffenfirma aufgefordert, die Öffentlichkeit umfassend und rückhaltlos, so steht es auf den Flugblättern, über die Hintergründe der in Teilen illegalen Exportpraxis ihres Arbeitgebers zu informieren. Mit anderen Worten, wir wissen alle, Heckler und Koch ist in illegale Waffenexporte verstrickt. Genau deswegen wird ja in Kürze auch ein Strafverfahren vor der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Stuttgart gegen ehemalige Manager stattfinden. Und im Grunde habe ich dazu aufgefordert, dass die Öffentlichkeit über die Hintergründe dieser illegalen Waffendeals informiert werden soll.
Nun, es ist nicht das erste Strafverfahren, das Sie an den sozusagen Hals bekommen, sondern es passiert immer mal wieder und meistens gewinnen sie, sprich die meisten Sachen versanden wieder. Wie kommt es, dass man so häufig mit solchen Strafverfahren eben überhäuft wird und dann die andere Seite so selten gewinnt? Oder andersrum ausgedrückt, ist es ein Instrument, um unliebsame Friedensaktivisten kurz zu halten?
Also solche Flugblattaktionen ist jetzt eine Möglichkeit, eine Form von einer gewaltfreien Aktion. Es gibt ja mehrere hunderte Arten von gewaltfreien Aktionen. Diese sogenannten Aufrufe zum Ungehorsam, da geht es ja darum, dass einfach bestimmte Missstände mit Flugblättern, dass darüber informiert wird, dass so etwas zu einem bestimmten Verhalten aufgefordert wird, um Unrechtszustände an die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist eine Aktionsform, die mir sehr sympathisch ist. Und im Grunde bin ich selbst erstaunt, dass sich das Staatsanwaltschaften immer wieder antun, überhaupt deswegen anzuklagen, weil, wie Sie schon gesagt haben, ist es ja seit mehreren Jahrzehnten so, dass ich die Erfahrung mache, dass am Ende meistens ja ich freigesprochen werde. Es ist halt so, dass zu Beginn der Anklageerhebung der ganz entscheidende grundrechtliche Einfluss bei der Bewertung des strafbaren Unrechts einfach völlig unzureichend berücksichtigt wird. Das heißt, es ist eine hohe, es passiert schnell, dass eine Staatsanwaltschaft sagt, ja, das ist strafbar. Und dann erst im Instanzenweg wird eben zunehmend auch dieser grundrechtliche Einfluss geprüft. Und wir haben in Deutschland eben Artikel 5 Meinungsfreiheit, das ist ein hohes Gut. Es gibt da einige bedeutende Entscheidung des Verfassungsgerichts resultiert aus unserer Geschichte im Dritten Reich, wo das eben ganz anders war. Und es gibt ganz spannende Entscheidungen des Verfassungsgerichts. Die Erfahrung ist aber leider so, dass eben die Staatsanwaltschaften zum Zeitpunkt der Anklageerhebung oder die sogenannten unteren Gerichte, Amtsgerichte, in ihren Entscheidungen der Tragweite oft nicht Rechnung tragen. Und dann erst im Instanzenweg das eben anders bewertet wird.
Was haben solche Strafverfahren bzw. Strafbefehle für Folgen für Sie?
Naja, bisher vor allem die Folge, dass ich mich da eben sehr intensiv mit beschäftige, dass es also Zeit, Energie kostet. Am Ende bin ich ja meistens freigesprochen worden. Heckler und Koch-Aufruf ist ja jetzt ein gutes Beispiel. Die Verfahren laufen ja seit mehr als 2 Jahren und ich bin da natürlich sehr drin in den Rechtsfragen auch. Und wenn dann eben einen Tag vorher gesagt wird, okay, Herr Theisen, wir sehen es jetzt anders, ist es ein Stück weit auch insofern ärgerlich, weil ich eigentlich auch gute Gründe zur Annahme gehabt habe, dass eben ich eigentlich gestern bei dem abgesagten Termin im Grunde eh hätte freigesprochen werden müssen. Und die Blöße hat sich offenbar die Staatsanwaltschaft nicht geben wollen. Der Richter, der eigentlich verhandelt hätte, Richter Heuer, der neue Amtsgerichtsdirektor, hat schon mehrmals durch die Blume mitgeteilt, dass er diesen Strafrechtsvorwurf eben auch nicht teilt und hat das wohl auch der Staatsanwaltschaft schon mitgeteilt. Und der zuständige Staatsanwaltschaft, Dr. Kalkschmidt aus Rottweil, der wollte das wohl verhindern, dass jetzt im Grunde er in die Verhandlung kommt. Es war auch klar, dass er in die Verhandlung kommen würde. Er wollte wohl verhindern, dass er dann die Anklage wieder vorträgt und eigentlich schon weiß, dass der Richter zumindest wegen diesem Aufforderungsvorwurf freispricht. Was ja immer noch im Raum steht, ist dieser Hausfriedensbruch. Was jetzt damit passiert, weiß ich gar nicht. Es ist eben so, dass jetzt Strafverfahren wieder einen Schritt zurückgenommen worden ist in den Stand eines Ermittlungsverfahrens. Und was jetzt eben Dr. Kalkschmidt daraus macht, ob er wieder neu ermittelt, im Grunde könnte er theoretisch neu anklagen oder ob er jetzt einstellt, das muss man jetzt einfach abwarten.
Ich danke mal hier Herrn Theisen für diese Informationen. Ihr hörtet Fokus Südwest. Heute zusammengestellt am 21. September 2017, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.